Gottesdienst gepredigt wird, weil die meisten Prediger und die Gemeinden auch Angst haben vor 40 Versen Text. Aber wir versuchen das heute mal. Eine spannende, interessante Geschichte, sie beschreibt, was Paulus erlebt hat auf der Fahrt nach Rom. Und es beginnt damit, dass er mit seinen Reisebegleitern in Kreta gelandet war. Und dann sagt er, liebe Männer, das ist in Apostelgeschichte 27, Vers 10, ich sehe, dass diese Fahrt nur mit Leid und großem Schaden vor sich gehen wird, nicht allein für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Aber der Hauptmann des Schiffes glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, bestanden die meisten von ihnen auf dem Plan, von dort weiterzufahren und zu versuchen, ob sie zum Überwintern bis nach Phönix kommen könnten, einem Hafen von Kreta, der gegen Südwest und Nordwest offen ist. Als aber der Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, lichteten die Anker und fuhren nahe an Kreta entlang. Nicht lange danach aber brach von der Insel her ein Sturmwind los, den man Nordost nennt. Und da das Schiff ergriffen wurde und nicht mehr gegen den Wind gerichtet werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Wir fuhren aber vorbei an einer Insel, die Kauda heißt. Da konnten wir mit Mühe das Beiboot in unsere Gewalt bekommen. Sie zogen es herauf und umspannten zum Schutz das Schiff mit Seilen. Da sie aber fürchteten, in die Sirte zu geraten, ließen sie den Treibanker herunter und trieben so dahin. Und da wir großes Ungewitter erlitten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer. Und am dritten Tag warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät hinaus. Da aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schienen und ein gewaltiges Unwetter uns bedrängte, war alle unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Und als man lange nichts gegessen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sprach, liebe Männer, man hätte auf mich hören sollen und nicht von Kreta aufbrechen, dann wäre uns Leid und Schaden erspart geblieben. Doch nun ermahne ich euch, seid unverzagt, denn keiner von euch wird umkommen, nur das Schiff. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Und siehe, Gott hat dir geschenkt, alle, die mit dir fahren. Darum, liebe Brüder, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, es wird so geschehen, wie er mir gesagt hat. Wir werden aber auf eine Insel auflaufen. Als aber die 14. Nacht kam, seit wir in der Adria trieben, wähnten die Schiffsleute um Mitternacht, sie kämen an ein Land. Und sie warfen das Senkblei aus und fanden es 20 Faden tief. Und ein wenig weiter loteten sie abermals und fanden es 15 Faden tief. Da fürchteten sie, wir würden auf Klippen geraten und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als aber die Schiffsleute vom Schiff zu fliehen suchten und das Beiboot ins Meer herabließen und vorgaben, sie wollten auch vorne die Anker herunterlassen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten, wenn diese nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da hieben die Soldaten die Taue ab und ließen das Beiboot ins Meer fallen. Und als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, da ihr wartet und ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, etwas zu essen. Denn das dient zu eurer Rettung. Es wird keinem von euch ein Haar vom Haupt fallen. Und als er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor ihnen allen und brach's und fing an zu essen. Da wurden sie alle guten Mutes und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren aber alle zusammen im Schiff 276. Und nachdem sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen das Getreide in das Meer. Als es aber Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Eine Bucht aber wurden sie gewahr, die hatte ein flaches Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen, wenn es möglich wäre. Und sie hieben die Anker ab und ließen sie im Meer, banden die Steuerruder los und richteten die Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Und als sie auf eine Sandbank gerieten, ließen sie das Schiff auflaufen. Und das Vorderschiff bohrte sich ein und saß fest. Aber das Hinterschiff zerbrach unter der Gewalt der Wellen. Die Soldaten aber hatten vor, die Gefangenen zu töten, damit niemand fortschwimmen und entfliehen könne. Aber der Hauptmann wollte Paulus am Leben erhalten und wehrte ihrem Vorhaben und ließ die, die schwimmen konnten, als Erste ins Meer springen und sich ans Land retten. Die anderen aber, einige auf Brettern, einige auf dem, was vom Schiff noch da war. Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Herr, wir bitten dich, regiere du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, wir haben hier einen Reisebericht vor uns, der aus mehreren Gründen interessant ist. Die Schilderung der Missionsreisen des Apostels Paulus, die wir in der Apostelgeschichte lesen können, gehören anerkanntermaßen auch von Wissenschaftlern ganz anderer Fachrichtungen zu den ausführlichsten Dokumenten dieser Literaturgattung überhaupt, die wir überhaupt in der Antike finden. So ausführlich, so präzise. Und deswegen ist ein solcher Reisebericht Stoff zum Beispiel für einen Geografen, für einen Erdkundler, aber natürlich auch für Wetterkundler, für Meteorologen, weil da was von Wind steht. Für Volkskundler, die sich damit befassen, wie eigentlich die damalige Lebenswelt gewesen ist. Für Historiker ist das interessant. Und nicht zuletzt ist das interessant für alle Nautiker oder für alle Segler und für alle, die auf dem Baldeneysee oder sonst wo schon mal mit einem Segelboot oder vielleicht mit einem Ruderboot unterwegs gewesen sind, wo auch immer. Paulus ist unterwegs und seine Reise geht ja von Palästina, von Caesarea über Kleinasien, wo er die Südküste der heutigen Türkei berührt, mit dem Ziel Rom. Das ist sein großes Ziel. Und da war er zuerst zwischen der Küste und der Insel Rhodos in Richtung Mittelmeer gereist. Eigentlich müsste man sich das auf einer Landkarte genau angucken. Man kann es ja auch hinten in der Bibel machen. Und dann geht es in Richtung Kreta und dann über das offene Meer und dann nach Malta. Denn ganz zum Schluss unseres Textes heißt es, und als wir gerettet waren, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieß. In Kreta übrigens hatte Paulus gesagt, lass uns lieber nicht aufbrechen. Wir kommen in Schwierigkeiten. Aber wir hatten ja gehört, der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Darauf werden wir noch zurückkommen. Von Malta aus, was danach unserem Text kommt, geht es dann weiter über Sizilien, an die Südspitze von Italien und dann nach Puteoli. Dann kann man lesen, wie die Gemeindeglieder aus Rom ihm entgegenkamen und mit Dank und Zuversicht ihn begrüßten. Und dann war das große Ziel, das Paulus erreicht, nämlich Rom. Wirklich interessant. Sehr interessant. Es gibt dazu jede Menge Literatur und interessante Untersuchungen. Für mich als Theologen, der in einer Zeit studiert hat, wo man eigentlich doch mehr oder weniger gesagt hätte, Lukas hätte das alles mehr oder weniger erfunden, hat sich heute die Situation völlig verändert. Auch anerkannte kritische Kommentare sagen, dass wir den historischen Wert dieser Texte hochachten müssen. Darüber könnte man bei anderer Gelegenheit sprechen. Ein historischer Zugang, so wie ich ihn jetzt gewählt habe, oder ein wissenschaftlicher Zugang, ist natürlich möglich und der ist richtig. Aber das wollt ihr heute Morgen doch nicht hören, oder? Ihr wollt auch was haben für eure Seele und nicht ein bisschen Belehrung über Volkskunde und über Wetterverhältnisse. Es ist wichtig, dass wir in der Verkündigung die Gemeinde nicht für dumm erklären und ja auch manches erklären. Dass aber unsere Gottesdienste und Bibelstunden und Jugendkreise nicht sowas sind wie Volkshochschulvorträge. Ihr seid in einer Gemeinde, wo das geklärt ist und wo das klar ist. Dass es gute Informationen gibt und dass es ausführliche Exegese gibt, dass wir aber das Wort Gottes so hören, dass wir auch fragen, was hat es denn jetzt mit unserem Leben zu tun? Wir werden gleich überprüfen, ob dieser Text mit unserem Leben was zu tun hat. Also, historisch ist das richtig und möglich, aber es führt letztlich nicht weiter. Es geht um eine ganz andere Frage. Es geht um die Frage, was eigentlich mit einer Seefahrt ist. Und da fällt mir natürlich sofort ein, dass ich gelernt habe als Kind, eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Das werden wir überprüfen müssen, was eigentlich mit den Seefahrten ist. Ob diese Seefahrt lustig ist oder nicht, hängt an einem kleinen Wort, nämlich an dem Wort muss. Das wird man beim ersten Hören gar nicht so entdecken. Ich muss vor den Kaiser. Unser Schiff muss auf einer Sandbank auflaufen. Was ist das für ein Muss? Schon in Ephesus hatte Paulus gesagt, wenn ich auch nach Jerusalem reise und wenn ich dort gewesen bin, dann muss ich aber noch unbedingt Rom sehen. Das ist einige Kapitel vor unserem Text beschrieben. Und dann steht er dort vor dem Hohen Rat, angefochten und gefährdet, ziemlich alleine, und dann stellt sich einer zu ihm und hilft ihm. Aber das ist kein menschlicher Begleiter und kein Gefängnisseelsorger und kein Pfarrer, sondern Christus selbst. Und Lukas schreibt jetzt, wie in der folgenden Nacht der Herr Jesus sich neben Paulus stellte und zu ihm sprach, sei getrost, wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Und dieses Muss findet sich auch in unserer Erzählung. Wir müssen stranden. Ich lenke unseren Blick für einen Moment weg von dieser Geschichte auf unseren Alltag. Morgen früh, Montag. Montag bewährt sich immer, ob Gottesdienst nur eine Sonntagsveranstaltung war. Der Gottesdienst am Montag ist viel interessanter als der Gottesdienst am Sonntag. Da geht es wieder um menschliche Pläne, da geht es um Notwendigkeiten, da geht es um Termine, um Zwänge und Verabredungen, Kompromisse, Zeitdruck. Viele von uns sind daran beteiligt. Und was ich ja nicht richtig finde, dass man sagt, ja, diejenigen, die im Berufsleben sind, die wird das morgen erreichen. Aber die Hausfrauen, na, die sitzen ja nur zu Hause, und die Rentner, die haben ja eigentlich auch nichts zu tun. Wer das sagt, kennt die Lebenswelt nicht. Ein Rentner, der sein Berufsleben hinter sich hat, und eine Hausfrau, die zu Hause ihren Dienst tut, steht genauso unter Notwendigkeiten, Terminen, Zwängen, Verabredungen, Kompromissen und Zeitdruck. Also der Alltag. Der normale Geschäftsalltag. Es gibt viel zu tun. Ich bin ja froh, dass ich vor meinem Studium, bevor ich Theologe wurde, diesen Geschäftsalltag auch kennengelernt habe, als ich damals noch Zeitungsredakteur war. Und damit gibt es viel zu tun. Da müssen wir viele Dinge machen. Das ist auch ein Muss, was da geschehen muss. Und auch dabei kann es unter Umständen gar nicht so lustig aussehen, was wir da zu tun haben. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir unseren alltäglichen Situationen nicht gleich diesen göttlichen Charakter geben. Nein, wir machen einfach nur unsere Arbeit. Darf ich einmal selbstkritisch sagen, diejenigen, die am stärksten denken, dass das besonders göttlich ist, was sie tun, das sind die Pastoren. Die denken manchmal, das wäre besonders herausragend und wichtig. Dabei machen wir nur unseren Job, wie andere auch ihren Job machen. Und andere machen genauso geistliche Dinge, wie wir sie tun. Und doch über dem, was wir gar nicht so hoch hängen dürfen, über dem, was wir machen morgen, wenn wir einem Menschen begegnen, wenn wir jemanden anrufen, wenn wir jemandem helfen bei einer Kleinigkeit. Manchmal mittendrin meldet sich dann doch Gott zu Wort und sagt, das ist jetzt dran. Das ist jetzt irgendwie doch ein Muss. Vielleicht sogar ein göttliches Muss. Dann spricht Gott in unser Leben hinein und wir merken auf einmal, es ist nicht nur die Alltagssituation, sondern es hat was zu tun mit der Ewigkeit, es hat was zu tun mit dem Reich Gottes, es hat was zu tun mit der Rettung. So gibt es also in der Bibel das ganz große Muss. Wir nennen das auch das göttliche Muss. Christus muss leiden und sterben. Das ist Gottes Verfügung über dieser Welt, dass er einen Plan hat. Und das drückt die Bibel so aus, dass in diesem Muss die ganze Heilsgeschichte drin liegt. Von Adam und Eva bis zu Jesus und bis zum Schluss liegt über der Welt ein großes Muss, immer mit dem Ziel der Rettung. Etwas muss geschehen, damit die Menschen gerettet werden. Das ist das ganz große Muss. Und dann das ganz kleine Muss, was mir morgen wieder begegnet. Meine Alltagsarbeit. Da gibt Gott mir vielleicht ein Wort oder einen Eindruck, eine Ahnung und dann unterbricht er die Routine und er sagt, na, es ist eigentlich dein normaler Job, aber irgendwie jetzt, das hat eine besondere Qualität. Also ganz groß und ganz klein. Und wir irgendwo mittendrin. Oder will jemand von uns sagen, dass über seinem ganzen Leben die Last der Heilsgeschichte liegt? Das ist mit Jesus längst erledigt. Oder will jemand sagen, dass das, was wir tun, immer nur Zufall ist und dass nicht Gott auch in unsere Alltagssituationen hineinredet? Irgendwo mittendrin. Und ich finde, dass diese Geschichte, die wir jetzt hier lesen, irgendwie auch ein bisschen mittendrin ist. Denn da soll einer von A nach B reisen. Wie in unserem Text. Eine Seefahrt, die ist aber nun, wie wir bei Paulus sehen, nicht immer lustig. Denn sie kann gehen durch Sturm, durch widrige Umstände, durch Todesgefahr und durch Schiffbruch. Wenn wir uns aufmachen, von A nach B zu reisen, und dabei meine ich nicht nur die Fahrt in den Urlaub, sondern wenn wir unterwegs sind, liebe Schwestern und Brüder, dann könnte es sein, dass uns dasselbe passiert, dass es nicht nur lustig ist. Ein Angebot. Wir könnten dem Ganzen aus dem Weg gehen. Wir könnten es vermeiden. Dieser andere Weg steht auch in der Bibel. Der andere Weg wäre, wenn wir es so machen wie Jona. Der sollte auch an ein Ziel gehen. Der sollte auch mit dem Schiff fahren. Aber er hat es nicht gemacht. Jedenfalls zuerst nicht. So dass man sagen könnte, Paulus ist hier sozusagen der Kontrapunkt, der Gegensatzbild zu Jona. Jona wollte zunächst nicht aufbrechen. Denn er könnte ja in den Sturm geraten. So merken wir uns als erstes, eine Seefahrt, die ist nicht immer lustig. Zweitens, in der Krise hat der Glaube Konjunktur. Ja, die Krise, das, was nicht so lustig ist. Ich war ja früher im Journalismus und kenne viele Filmemacher und jeder Filmemacher würde sich jetzt gern inspirieren lassen von der Bildhaftigkeit dieses Textes. Wir müssten ihn eigentlich nochmal durchlesen. Man müsste ihn wie in der Kinderbibel nochmal erzählen. Wirklich richtig spannend. Ich greife nur ein paar Sätze raus. Da gab es jetzt also einen Sturmwind von Nordost. Wir gaben auf und ließen uns treiben. Das Bild müssen wir mal vor Augen haben. Wir gaben auf und ließen uns treiben. Da wir großes Ungewitter erlitten, warfen wir die Ladung ins Meer. Am nächsten Tag wird das Schiffsgerät hinausgeworfen und dann dieser Satz, und es war all unsere Hoffnung auf Rettung dahin. Wir wünschten, dass es Tag würde. Und aus lauter Angst hat man lange nichts gegessen. Ich weiß, dass es sich um einen historischen Text handelt und ein reales Geschehen damals. Aber sind das nicht Sätze, die mit unserem Leben was zu tun haben könnten? Hoffnung auf Rettung dahin. Wir wünschten, dass es Tag würde. Man hat lange nichts gegessen. Wir gaben auf und ließen uns treiben. Jetzt in der Geschichte weiter. Die Schiffsleute versuchen zu fliehen. Es gibt sozusagen so eine Art Meuterei. Und dann wird es Tag und es ist doch eigentlich alles schön. Aber sie erkennen das Land nicht, obwohl doch die Wetterverhältnisse anscheinend gut genug dafür waren. Da sein und nicht wissen, wo man ist. Sind auf eine Sandbank geraten. Und dann läuft das Schiff auf, das Vorderschiff bohrt sich ein und sitzt fest, das Hinterschiff zerbricht unter der Gewalt der Wellen und dann will man sich auf diesem Schiff gegenseitig trösten und dann zum Schluss springen einige ins Meer und einige können nicht schwimmen Und dann ganz zum Schluss sind einige auf Brettern, wie es heißt, einige auf dem, was vom Schiff noch übrig war. Naja, nicht viel, was noch übrig war. Schiffbruch. Eine Seefahrt ist nicht immer nur lustig. Ein Glaubensweg ist auch nicht immer nur lustig und problemlos. Ein Lebensweg ist nicht anfechtungslos. Eine Gemeindegeschichte, auch in einer, wie hier bei euch, einer gesegneten Gemeinde, ist nicht immer alles nur super, sondern da gibt es diese Dinge, die zu tun haben mit widrigen Umständen, mit Todesgefahr, mit Schiffbruch, mit Zweifel, mit Krise. Ich bin selten hier, aber allein wenn ich in die Gemeinde reingucke, ich könnte sofort bei einigen, die ich schon seit vielen Jahren kenne, sagen, Mann, ich weiß doch in deinem Leben oder in ihrer Familie, da ist doch das und da ist doch diese Not und da ist doch jene Not. Und diejenigen, die hier in der Gemeinde Mitverantwortung tragen, die Presbyterinnen und Presbyter, die könnten auch aus der Gemeinde erzählen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, Krise. Ist ein bisschen gefährlich, über Krise so viel zu sprechen, aber ich möchte es für einen Moment tun. Krise heißt Krise und keine Besserung. Krise heißt Not und keine Gebetserhörung. Krise heißt Aussichtslosigkeit und keine Hilfe. Den frommen Einwand, Gott sei Dank, kenne ich. Er lautet nämlich, aber zum Schluss gab es doch ein Happy End, oder? Die sind doch alle gerettet worden in der Geschichte. Ja, das stimmt. Das will ich auch nicht leugnen. Darüber reden wir gleich noch. Natürlich kennen wir den Ausgang dieser Geschichte. Aber wenn wir die Krisengeschichten der Bibel immer nur unter dem Gesichtspunkt lesen, dass ja zum Schluss sowieso alles okay ist, dann verharmlosen wir die Krise und wir werden auch nicht verstanden von Menschen, die da noch drinstecken. Ein spannendes und schwieriges Thema. Wo reden wir denn ehrlich von Schiffbrüchen, Glaubensbrüchen, Ausweglosigkeiten? Ich entdecke da zwei Extreme. Die einen wollen das vermeiden, darüber zu sprechen. Und die haben dann auch einen Spruch, der ist ja auch richtig, aber sie wenden ihn manchmal zu früh an und sagen, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Eine Floskel, wenn sie als Floskel gebraucht wird. Das ist das eine Extrem. Und die anderen verlieben sich in Krisen und wollen am liebsten darin bleiben und vergessen, dass es heißt, dass wir durchs dunkle Tal hindurchziehen. Jemand aus dieser Gemeinde hat mir vor vielen Jahren gesagt, dass er den Satz mit dem 23. Psalm so versteht, dass wir durchs dunkle Tal hindurchziehen sollen, aber darin keine Zelte bauen. Ein Gemeindemitglied dieser Gemeinde hat das gesagt. Also am liebsten nicht wandern, sondern in der Krise verharren. Und das sind beides Extreme. Wie können wir diese Extreme vermeiden? Vielleicht so, dass wir mehr darüber reden, welche Erfahrungen wir mit Gott gemacht haben. Lebenserfahrungen, Gebetserhörungen. Dass wir uns Auskunft geben über unsere erhörten Gebete. Dass wir sagen, wo nach dem Dunkel ein neuer Morgen kam. Wie nach Streit tatsächlich Versöhnung gekommen ist. Nach Müdigkeit Erweckung. Nach Krankheit Heilung. Lasst uns doch darüber sprechen. Und es nicht irgendwelchen eigenartigen Gruppen überlassen. Sondern sagen, dass das in die Mitte evangelischen Christseins hineingehört, dass man betet und dass Gott Gebete erhört und dass das keine Einbildung ist, sondern dass das real ist und dass wir darüber Gott loben und preisen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist schwieriger. Wir geben Auskunft über die nicht erhörten oder über die anders erhörten Gebete und haben nicht sofort eine Lösung dafür. Kennen wir das? Krank, nicht besser, sondern schlechter. Zweifel, nicht Glaube, sondern Anfechtung des Atheismus. Ich möchte die Krise nicht zu sehr in den Mittelpunkt stellen. Und wenn jemand keine Lebenskrisen hat oder solche Empfindungen nie hatte, herzlichen Glückwunsch, das ist ja kein schlechter Mensch. Aber sollte nur ein einziger unter uns sein, der ahnt, dass die Krisen nicht wegzudiskutieren sind aus unserem Leben und dass wir einen geistlichen Umgang damit brauchen, für den ist jetzt vielleicht die Hilfe, was ich jetzt sage. Denn in der Krise, da passiert was. Das ist das Spannende. Und jetzt sage ich, dass in der Krise der Glaube Konjunktur hat. Da wächst er. Wo sowieso schon alles gut ist. Na gut, da kann man auch glauben. In Ordnung. Aber das Spannende ist, ob wir angesichts der Krise Zuversicht gewinnen. In unserem Text meldet sich jetzt Paulus zu Wort. Wieder ein paar Zitate. Seid unverzagt, keiner wird umkommen, nur das Schiff. Seid unverzagt, denn ich glaube Gott. Wir werden auf eine Insel auflaufen. Genau genommen steht da, wir müssen auf eine Insel auflaufen, weil Gottes Plan eben der Plan der Rettung ist. Wir werden auf eine Insel auflaufen mit unserem Schiff, klingt nach Negativbotschaft, nicht wahr? Ist aber hier Rettungsbotschaft. Es gibt Rettung, sagt er, keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und dann auch so schön, als es anfing, hell zu werden, ermahnte Paulus sie alle, und jetzt esst erstmal. Erstmal essen. Und das andere hinterher. Paulus glaubt gegen den Augenschein. Ich hatte eine blinde Schwester, 2 Jahre jünger als ich, und sie ist vor etlichen Jahren schon gestorben. Und wir wussten in der Familie, dass sie nie wieder sehen wird. Das war klar. Ihre Augenkrankheit war dann sogar noch so, dass man, um ihr Gesicht zu retten, dann den Sehnerv noch zusätzlich durch eine Operation durchgeschnitten hat. Von daher war es war völlig undenkbar, dass sie wieder sehen kann. Und dennoch, das möchte ich auch sagen, den Heilungsauftrag und die Heilungszuversicht des Glaubens bejahen. Da kann man verrückt bei werden. Aber ich bin lieber in dieser Hinsicht verrückt, dass ich sage, ich glaube nicht, dass meine Schwester wieder sehen wird. Und gleichzeitig glaube ich, dass Gott Wunder tun kann. In dieser Spannung leben wir. Wir dürfen sie weder nach der einen noch nach der anderen Seite auflösen. Ich kenne Gemeinden, Bibelkreise, wo noch 2 oder 3 sind und wo es so scheint, als ob es wirklich das Ende ist. Und manchmal ist es ja auch das Ende. Und dann angesichts von 2 oder 3 sagen, nein, das ist nicht einfach das Ende, sondern auch wenn wir denken, es geht zu Ende, wir glauben, dass Gott aus 2 oder 3 viele machen kann. Die Studierenden des Johanniums geben Ihnen am Ausgang ein Heft, das wir jetzt gerade gemacht haben, genau zu diesem Thema, 2, 3, viele. Gegen den Augenschein glauben heißt doch absehen von unseren eigenen Erfahrungen, so wichtig die auch sind. Absehen von unseren Visionen und von unseren Gefühlen und von unseren Eindrücken. Absehen auch mal von unserem frommen oder auch von unserem heimlich atheistischen Ich. Ich, mein, mir, mich, alles dreht sich um uns. Unser Text ist eine Rettungsgeschichte. Am Anfang steht die Not, dann die Rettung und dann der Dank. Und der Paulus ist sozusagen der zweite ins Positiv gesetzte Jona, der nicht vor seinem Gott davonläuft, der nicht von den Heiden beschämt werden muss, der zu Gott steht und eigenartigerweise der sogar noch seinen Mitreisenden, die gar keine Christen sind, Mut macht. So wird der eine Gehorsame zum Retter, Mitretter für die anderen, weil der eine gehorsam ist, weil der eine in der Krise an Gott glaubt, gewinnen sogar diejenigen etwas, die gar nicht glauben. Wenn wir den Satz mal auf unsere Gemeindewirklichkeit übersetzen, was würde das denn bedeuten? Wenn wir an Gott festhalten und in der Krise an ihn glauben, könnte das eine Auswirkung haben für die Menschen um uns herum, die gar nicht glauben? Und jetzt sage ich einen gefährlichen Satz, dass sie sozusagen auch damit mitgerettet werden. Eine Seefahrt, die ist nicht immer so lustig. Ein Lebensweg, ein Glaubensweg, der ist nicht immer so glatt. Und in der Krise, da hat der Glaube Konjunktur. Jetzt zum Schluss versetze ich mich nochmal in diese Schiffssituation rein und sage, ich möchte Ihnen und euch noch ein paar Tipps geben aus der Reiseapotheke, die vielleicht auf diesem Schiff gewesen ist, natürlich im Bild gesprochen. Schauen wir uns das zum Schluss nochmal an. Ein paar praktische Arzneimittel aus diesem Text, die uns helfen. Arzneimittel gegen die Reisekrankheit. Zumindest gegen das Aufgeben, gegen die Resignation. Und das sind Arzneimittel, die hat der Paulus nicht zur Verfügung, aber die werden ihm gegeben. Ein paar Merkposten, ganz wenige. Erstens, achtet mal auf diejenigen, die was Unbequemes sagen. Ich meine nicht die ewigen Nörgler, die gibt es auch. Wahrscheinlich hier nicht, aber da in der Gemeinde, wo ich sonst immer bin, da gibt es ewige Nörgler. Die meine ich nicht, sondern ich meine diejenigen, die was Unbequemes sagen und damit aber trotzdem Recht haben. Der Paulus leidet nämlich hier unter dem Prophetenschicksal. Er hatte ja gesagt, ihr sollt lieber nicht aufbrechen. Er hat ihm was Unbequemes gesagt und wird es trotzdem gemacht. Ja, manches hätte vermieden werden können, hätte man auf ihn gehört. Zweitens, wagt es doch mal selber, etwas Unbequemes zu sagen. Ich meine jetzt nicht Nörgelei, sondern was Unbequemes. Nicht jeder von uns muss gleich Prophetisches für sich in Anspruch nehmen. Aber den Widerspruch wagen und auch mal dabei bleiben, auch wenn einem der Wind ins Gesicht steht. Ein drittes Heilmittel aus der Reiseapotheke. Prüfen wir uns doch mal selbst, woher eigentlich das Wort kommt, mit dem wir argumentieren. Paulus beruft sich auf Gott, auf einen Engel, also auf ein Wort von außen. Das Wort, das uns hilft und auch das Wort, das wir anderen weitersagen, zu dessen Hilfe, das finden wir nicht in uns selbst. Das brauchen wir von außen. Also prüfen wir, woher unsere Überzeugungen kommen. Und dann viertens, denke ich auch, dürfen wir über Rettung auch mal universal denken. Hier werden die heidnischen Seeleute um derer Willen gerettet, die an Jesus festhalten. Darüber würde ich keine Dogmatik schreiben und soll auch keiner denken, dass ich sage, dass das ein Weg der Rettung ist, den wir lehren dürfen. Aber trotzdem ist das nicht bewegend. Die heidnischen Seeleute werden gerettet, weil die, die an Jesus glauben, an ihm festhalten. Man hätte die Geschichte auch anders erzählen können. Die, die an Jesus festgehalten haben, die wurden alle gerettet und die ganzen heidnischen Seeleute sind alle ertrunken. Wäre auch denkbar. Es steht aber hier anders. Fünftens, nüchtern Vernunft walten lassen. Was hilft denn gegen die Seekrankheit? Wie steht's denn um die leeren Mägen? Antwort, Essen ist wichtig. Erstmal essen und dann beten. Und vorsichtig sein mit Ratschlägen, dass man sofort immer beten muss, sondern andere Leute mit einbeziehen, Therapeuten mit einbeziehen, Fachleute achten, Ärzte achten, Juristen achten, Fachleute in ihrem Gebiet achten und dann sagen, so, es gebietet mir auch die Vernunft, dass ich jetzt erstmal esse, im Bild gesprochen. Nächster Ratschlag, ganz kurz. Gottes Speise etwas zutrauen. Er nahm das Brot, er dankte und er gab es ihnen und dann wurden sie guten Mutes. Denkt jemand ans Abendmahl? Es ist sehr indirekt. Ich behaupte auch nicht, dass das ein Abendmahlstext ist. Aber traut ihr eigentlich Gottes Speise etwas zu, wenn wir gleich das heilige Abendmahl miteinander feiern? Oder sagt es ein Stück Brot und ein bisschen Traubensaft? Das, was Gott zur Verfügung gestellt hat, ihm etwas zutrauen. Und dann zum Schluss weiterdenken. Weiterdenken an eine ganz andere Geschichte, an einen ganz anderen Reisebegleiter. Dieser Reisebegleiter ist mit allen möglichen Leuten unterwegs. Und er nimmt das Risiko des Todes, des Schiffbruchs und des Untergangs auf sich selbst, damit wir uns ans Land retten. Also eine Geschichte, die anders ist als unsere. Der eine Reisebegleiter nimmt den Tod auf sich, damit die gesamte andere Schiffsmannschaft gerettet wird. Einige auf Brettern, einige auf dem, was vom Schiff noch da war. Einige überbitten und verstehen, einige mit Frömmigkeit, einige ohne Frömmigkeit. Aber alle aus Gnade, weil der eine Reisebegleiter den Schiffbruch auf sich nimmt und aushält. Ahnt ihr, von wem die Rede ist? Und so geschah es, dass sie alle gerettet ans Land kamen. Eine Seefahrt, die ist nicht immer nur lustig. Der Glaube hat in der Krise Konjunktur, gerade dort. Und es gibt einen Glauben, der uns Medizin gibt. gegen die Reisekrankheit und gegen die Resignation. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich stehe in meines Herrn Hand. Das Lied passt genau dazu. Ich hoffe, dass wir es bewusst singen.